Ich weiß nicht, du, wenn wir als Menschheit irgendwann mal bei Telepathie landen wollen, dann müssen wir diesen Quatsch mit den Büchern auch mal hinter uns lassen.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Tag auch, Herr Weichert.
Ja, du hast das erste Wort gesprochen.
Wieso? Hat man dir unterstellt, dass du immer das erste Wort hast?
Nee, ich wollte nur mal, ich wusste jetzt nur nicht, ob das Mikro aus ist oder ob du keinen Bock hast, mit mir zu reden. Erstmal nur so angucken, wie so Wölfe auf der Lichtung, weißt du?
Nee, ich wollte gerade nebenbei noch schauen, ob wir in unserer Spotify-App eigentlich auch so einen Jahresrückblick haben, wo man uns sagt, wie sehr wir unsere Zuhörerschaft vernachlässigt haben dieses Jahr oder so.
Oder das heißt dann für uns nicht Spotify rappt, sondern slappt.
Ja, slappt ab, genau. Ja, weil am Ende des Tages muss man ja, genau hier, rappt up für Creators ist da. Ich muss da mal nebenbei hier gerade mal gucken, ob ich mich hier überhaupt angemeldet bekomme. So, hier, ich weiß auch gar nicht mehr, wie heißen wir denn hier? Naja, das gucke ich mir nachher mal an. Jedenfalls muss man ja doch konstatieren, dass dieses Jahr ein bisschen drunter und drüber bei uns gegangen ist, podcast-technisch. Schaffen wir vor Weihnachten oder beziehungsweise vom Ende des Jahres überhaupt noch mal eine Folge aufzunehmen, Mike? Also mal ganz selbstkritisch gefragt.
Also machen wir jetzt gerade? Hab ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht mit einem Blick im Kalender, weiß ich nicht. Also das spontan.
Also der 24. ist ein Mittwoch. Das ist schon mal schlecht.
Der 24. ist ein Mittwoch. Ne? Okay.
Dementsprechend auch der 31.
Ihr dürft gespannt sein. ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann dir überhaupt noch nicht sagen, was mich da erwartet. Hast du überhaupt schon Weihnachtsbaum besorgt?
Bist
du Weihnachtsbaum-Mensch?
Ich heute machen tatsächlich.
Ah, siehste, ich wollte es morgen machen, weil ich hatte letztes Jahr das quasi so von der Zeit her eine Woche später gemacht und da war auch schon nur noch Schrapel so auf dem Weihnachtsbaummarkt. Da musste ich wirklich direkt selber in die Lichtung schreiten und jemand, wo man die da selber absägen kann. Da
wirklich,
gab's noch was Ordentliches, aber so die Händler, die jetzt nur von irgendwoher Weihnachtsbäume kaufen und sich hinstellen, da ist dann, nächste Woche sieht es dann schon schlecht aus.
Ne? Nee, ich bin eigentlich jetzt schon auch viel zu spät dran. Also ich habe tatsächlich in meinem Leben erst ein einziges Mal einen Weihnachtsbaum gekauft, weil der direkt bei mir fußläufig erreichbar in der Innenstadt war. Und dann dachte ich mir, komm, dann huckst du den jetzt mal dahin. Ich weiß nicht, die verstellen irgendwie die Plätze regelmäßig, wo, also von Jahr zu Jahr stehen die woanders. Manchmal ist es da angenehmer dran zu kommen, manchmal schwieriger. Und da habe ich einen wunderschönen Baum bekommen. Kerzengerade, ausladend, der noch bis Mitte Januar perfekt gehalten hat, weswegen ich den auch wirklich lange noch habe stehen lassen, weil ich diesen Harzgeruch so gern habe und ach generell ist ne, also ist, ich find's ja furchtbar eigentlich, dass man das macht und dass man dafür Bäume fällt, aber wenn sie halt schon abgesägt rumstehen, was soll man machen, ja? Also da ist so dieses Ursache, weißt du, das Ursache-Wirkungsprinzip, ne? Man müsste da ja ganz anders ansetzen, um diese barbarische Tradition zu verbieten, aber ach, whatever.
Ja, also Straußblumen ist auch nichts anderes.
Ja, da bin ich auch stark dagegen. Ich kaufe keine Blumen. Also wenn,
keine Schnittblumen?
Nein, auf keinen Fall. Also wenn, verschenke ich tatsächlich Dinge in Töpfen, die dann auch weiterleben. Ja. Also Schnittblumen finde ich, also das finde ich wirklich komplett daneben. Also, wie gesagt, das mit dem Weihnachtsbaum, ich bin da auch echt hin und her gerissen, muss ich sagen, weil eigentlich ziemlich ungeil diese Plantagenwirtschaft im Forst. Ja, wir sehen ja im Harz, wozu das führt. Ich habe am Sonntag gerade erst einen Spendenstream für die Wiederaufforstung des Harzes gemacht.
Ach.
Wo wir 7.500 Euro für Setzlinge gesammelt haben.
Okay, es ist schon geil. Ich habe mal in der Baumschule, liebe Grüße an die Baumschule in Tondorf, Hohenfelden, dahinter auf den Hängen habe ich viel geackert und Bäume gepflanzt und rausgezogen. Aber ich habe die Preise gerade nicht im Kopf. Wie viel kann man dafür machen? Da kriegt man schon eine, kann man mit der Maschine taglang über den Hügel fahren, oder? Und pflanzen.
Also angeblich kostet, also bei dem Projekt, das wir jetzt unterstützt haben, da kostet ein Setzling 5 €. Das gibt's auch günstiger natürlich, je nachdem, was es für ein Setzling ist. Die haben dann vermutlich auch die Bearbeitungsgebühr damit eingerechnet. Aber das Problem ist ja, die müssen ja Pflanzen setzen oder die wollen Pflanzen setzen, die auch an die klimatischen Bedingungen jetzt angepasst sind. Ne? Also eigentlich kannst du auch nicht mehr Buchen pflanzen, weil es auch für Buchen wird es halt zu trocken mittlerweile. Und da gibt's dann...
Ja, auch zu warm.
Na, zu warm und zu trocken. Und da gibt's, da gibt's dann so Pflanzen, die beispielsweise in den südlicheren Lagen von Nordamerika wachsen, ne, die dann ein bisschen besser geeignet dafür sind. Das kennt auch kein Schwein hier, so diese ganzen Pflanzensorten, die, gibt beispielsweise so Bäume, die werden teilweise schon kommunal angepflanzt, so als, Straßenbegrünung. Die sind relativ robust, aber frag mich jetzt nicht nach Namen. Ich habe im Stream habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt und die so rausgesucht und den Leuten das präsentiert, aber habe ich alles schon wieder komplett vergessen. Wirklich sehr exotische Dinge. Aber ich denke, wir werden davon in den nächsten Jahrzehnten sehr viel lernen und sehr viele davon sehen.
Ja, also ein Baum, der da immer in der Diskussion ist, was die Leute vielleicht kennen, ist halt Douglasie, wollen viele immer pflanzen. Ne? Das ist halt gerade für die Holzleute besonders interessant, aber muss man auch aufpassen, nicht, dass man dann wieder nur so wie Fichtenmonokulturen nur auf die Holzwirtschaft ausgerichtete, irgendwelche schnell wachsende. Das ist eine Wissenschaft für sich, da will man lieber nicht zu tief einsteigen, weil da kann man selbst mit einer Halbahnung eigentlich nichts reißen auf dem Gebiet.
Also das habe ich jetzt am Wochenende gemacht und dann habe ich Kunst ersteigert.
Oh.
Ja. Mhm. Vom großen... Wenn nicht sogar überlebensgroßen hallischen Künstler, Karl-Heinz Köhler.
Karl-Heinz Köhler. Lebensdaten?
Noch.
Noch? Ne, wann ist der geboren?
Der ist schon zu DDR-Zeiten war der schon bekannt.
Ja, weil irgendwie, also der Name ist mir schon über den Weg gelaufen.
Der hat in Halle in der Oper ist das, glaube ich, ist das in der Oper oder ist das in der Händelheile? Ich bring's, glaube ich, gerade durcheinander, das Eingangsgemälde verbrochen. warte, Karl-Heinz Köhler. 37
geboren, ja, das ist ja für einen Mann ja auch schon ein stattliches Alter.
Naja, genau.
Und was hast du da ersteigert?
Eine Ansicht der Pauluskirche von Halle.
Ein Druck oder ein Original?
Nee, ein Aquarell.
Ein Aquarell, auch schön.
Ein Aquarell. Also,
das Zwischending. Ja, warte, das ist so eine Art Sucht, weißt du? Nach Drucken landest du dann bei Aquarellen und Tuschezeichnung und Kohlezeichnung und irgendwann bist du dann voll auf Ölbilder.
Nee, ich habe mir tatsächlich auch mein alljährliches Schiffgemälde bestellt. Von dem ukrainischen Künstler, von dem ich jetzt mir angewöhnt habe, einmal im Jahr ein Schiffsgemälde zu ordern.
Okay.
So, aber also um das ganz kurz zu erklären, warum ich ein Aquarell, ein für mich sehr untypisches Aquarell erstanden habe. Ich war bei einer Vernissage und da gab es eben eine Kunstauktion. Spontan, also ich dachte, es gibt nur Kunst zu kaufen rundherum. Ne? Das war mir auch alles zu teuer. Und vielleicht aufgrund der Tatsache, dass die ausgestellte Kunst mir zu teuer war, habe ich mich dann an einer Auktion beteiligt. Und die fing sehr schleppend an. Und ich dachte, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Randale und werfe da mal ein paar Zahlen in den Raum. Und es wurde dann sehr lustig. Und da habe ich dann ein Bild ersteigert. Genau.
Alles klar. Das ist halt so... Bei Auktionen, ich weiß nicht, da bin ich immer irgendwie ein bisschen gehemmt. Bin eher so der Typ, der bei Vernissagen immer viel zu viel Quatsch kauft. Weil das so eine sehr, ist eine sehr, sehr konsumförderliche Stimmung. So, das muss man wirklich sagen.
Ja, also ob man jetzt, also ist halt die Frage, hast du 5.000 € für ein Bild oder hast du 200 € für ein Bild, ne? Also mal abgesehen davon, dass der Stil jetzt nicht ganz meiner war, es waren so ein bisschen Lionel Feininger, ne, was ja in Halle so das Nonplusultra von Stadtansichten ist. Da, also so flüssig bin ich jetzt nicht so wie der Immobilienmogul. Da reicht's dann nur für ein kleines Aquarell.
Ja, da geht zu einer Finissage und kauft den Schrapel, der noch übrig ist.
Eine Finissage, ist das ein echtes Wort?
Ja, das ist wenn eine Ausstellung geschlossen wird, dann machen manche nochmal, ist oft ein Zeichen dafür, dass es immer noch mehr zu kaufen gibt, als den eigentlich lieb ist. Aber die sind ganz oft auch schon von vornherein geplant. Gibt's auch, ja. Also gerade als am sichersten ist Vernissage so eigentlich als Student. Da gehst du halt nur wegen des kostenlosen Buffets hin, hast eh kein Geld, um dir was zu kaufen. Das ist immer am besten.
Ja, ist so, ist naja. So. Also wie viele Menschen da waren, die am Ende, also hat ja fast keiner mitgesteigert. So. Das haben wir dann irgendwie so zu viert geklärt.
So eine Mischung aus dabei sein wollen, aber kein Geld ausgeben oder gerade wenn es auch um eine gute Sache geht irgendwie, ne, dann steigern sich dann auch ein paar Leute rein. Und
ich spreche das gerade an, weil deine Lieblingsband Bolt Thrower gerade ihre originale Album-Artworks für PETA versteigert, falls dir das noch nicht geläufig ist.
Ich bitte dich, natürlich ist mir das geläufig. Ist vom Herrn Meininghaus, was der für die mal gemacht hat. Toller Artwork-Typ. Ich glaube, ist eine Vorskizze von der Honor Weller Pride-Platte und ein ziemlich cooles von, ich glaube, fast, ich weiß nicht, ob es ein Gemälde ist oder eine Tuschezeichnung oder irgendwas von diesem Eye of Chaos-Motiv. Was sehr, sehr geil aussieht, aber diese relativ unscheinbare Bleistiftskizze ist für Sammler natürlich viel, viel interessanter, weil das einen direkten Bezug zu einem Album-Artwork hat. Ne? Ist schon fett. Also kann man nicht sagen. Solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Bei eBay ist auch für eine gute Sache. Gerade für Tierrechte, da sitzt das Geld schon ein bisschen lockerer. Da muss ich aufpassen.
Na, Mike, zu Weihnachten, hä?
Also, ich hab so ein paar Künstler, von denen ich Metal-Cover-Artists, von denen ich Originale haben möchte in der Sammlung. Und da ist der Mann auf jeden Fall auch ein Kandidat.
Hast du mehrere Originale so von Album-Artworks bei dir?
Ja, es ist mittlerweile schwierig. Zum Beispiel wie Eli Rancantor. Der hat ja einen ganz, ganz komischen, oder was heißt komisch, aber eigenartigen Workflow, also bei dem existiert am Ende nicht ein Gemälde von dem, ne? Da, wie ich es verstanden habe, zeichnet der Sachen, scannt die ein, macht dann Sachen am Computer und also das ist so eine ganz moderne Arbeitsweise irgendwie, was am Ende dann wirklich wie ein Ölgemälde aussieht, aber er hat dann natürlich wahnsinnig hochqualitative Drucke. Ne? Die er dann davon verkauft, aber das ist jetzt nicht wie bei Dan Seagrave oder bei Warlin, hier beim Necrolord, der jetzt, keiner, da auch tausende Cover gemacht hat, dass du da wirklich ein Ölgemälde vor dir stehen hast, was es als Original gibt. Das Prunkstück meiner Sammlung, ich habe mir mal ein Original von Dan Seagrave malen lassen, ja. Das war schon immer mein Traum.
Aber das ist quasi für dich angefertigt, also das kennt man so, das Motiv nicht.
Der verkauft keine Originale. Ja. Die hat er irgendwo gebunkert in einem Lagerhaus. Ich glaube, er ist Brite, aber lebt in Kanada. Ich glaube, in Großbritannien hat er die gebunkert. Er verkauft keine Originale, aber ich habe mir auf Basis von einem Original das malen lassen. Ja.
Ach so. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du die Artworks, so die wirklich bekannten 80er, 90er Artworks so bestimmt auch unbezahlbar sind einfach.
Ist unterschiedlich. Also es ist manchmal nicht so teuer, wie man denkt. Ne? Also da gibt es ja, also du hast es ja vorhin auch schon angedeutet. Es gibt die Ausstellung und die Preise bei Galeristen und so. Und dann gibt es den Kunstmarkt und die Realität bei Auktionen, die ist manchmal komplett anders, als man denkt. Ne? Also da gehen Sachen für ein Appel und ein Ei weg, wo man denkt, ey, Alter, da hätte ich mich niemals reingesetzt, da kann ich sowieso nicht mithalten. Und dann, wenn sich da ein paar Leute ineinander verbeißen, da werden teilweise irgendwelche Belanglosigkeiten für astronomische Preise weggekachelt. Ne?
Also das ja, ist dieser Bieterwettstreit, ne?
Das ist halt der Kunstmarkt. Und dass ich mich da auskenne, aber da habe ich schon so meine Erfahrungen gemacht. Und Geduld ist da das A und O. Weiß nicht, wenn man da ein bisschen mit schwarzem Humor rangehen will. Viele Kunstsammler sind ja auch ältere Leute, die kommen dann auch relativ schnell wieder auf den Markt, die Bilder. Das ist dann oft so, ja. Und macht schon Spaß. Also mein Schwiegeropa, das ist auch so, das ist ein richtiger alter, erfahrener Auktionsfuchs. Da konnte man sich immer gut abgucken, dass da Geduld wirklich am meisten Geld spart. Ne? Und wenn es sich nicht lohnt, dann hält man halt die Füße still. Das ist dann wirklich, da darf man sich dann nicht irgendwie reinrutschen lassen, sonst hast du am Ende ein Bild für einen Preis gekauft. Also wie gesagt, wir sind ja nicht in dem, weder du noch ich, in dem Kunstmarkt unterwegs, wo wir von Sachen reden, die du so wirklich nur einmal auf der Welt kriegst. Ne? Wenn du jetzt, was weiß ich, ein Gemälde von Alexander von Spinger oder so in Weimar oder selbst ein Feininger-Druck oder irgendwie sowas, dafür gibt es einen Markt, da gibt es viele Versionen von irgendwelchen Motiven und so. Und da findet man immer irgendwo was Ähnliches oder noch Besseres, wahrscheinlich zu einem besseren Preis als gerade in einer heiß gelaufenen Auktion.
Ja. Ja, also es ist wirklich der so. Punkt ist ja, dass also der Markt, an dem wir teilnehmen, ist ja auch nicht relevant. So, also der Markt, wo es wirklich um Vermögenswerte geht, die auch so.
Das ist nicht der Kunstmarkt. Na, genau. Ja, natürlich. Das ist, wenn man es im Fußball vergleichen will, so die vierte, fünfte Liga. Ne? Absolut, also das ist klar. Lass mal zum Weihnachtsbaum zurückkehren. Also ich hätte dich ja gar nicht so eingeschätzt, dass du dir einen echten Weihnachtsbaum in die Bude stellst. Das ist irgendwie so unpragmatisch. Aber du bist dann schon so ein bisschen gemütlich.
Na, ich bin schon ein bisschen kitschig. Ich glaube, das kann man mir schon unterstellen. Also so pragmatisch. Ich bin ja auch kein Minimalist, Mike.
Aber wenn man es kitschig will, dann sieht ja so ein künstlicher Weihnachtsbaum noch perfekter aus zwischen deiner Seestückgalerie.
Furchtbar. Wenn man sich keinen richtigen hinstellt, dann soll man es einfach lassen.
Das finde ich auch. Ja, gut, dass
wir einer schön, Meinung. Dass wir diesen Moment mal erreicht haben. Das müssen wir hervorheben. Wir sind einer Meinung. Schön.
Nee, weil da, also, oh, nee. Das ist für mich wirklich, also dann würde ich mir lieber eine riesengroße Pyramide oder eine Krippe hinstellen oder irgendwie sowas, ne? Aber ein künstlicher Weihnachtsbaum, da krieg ich auch echt immer halt.
Ich war jetzt im Bildungsministerium von Sachsen-Anhalt. Ne, ich hatte gestern so vorgestern war das ein Tag, wo ich so ein bisschen mit dem mit der Landeszentrale für politische Bildung unterwegs war, weil wir jetzt ein bisschen zusammenarbeiten wollen in Zukunft. Und da habe ich auch den Bildungsminister von Sachsen-Anhalt getroffen. Und da stand auch eine große Pyramide und es gab Spekulatius im Wartebereich. Da dachte ich so, Mensch, ist ja gar nicht so schlimm im Ministerium, wie man so denkt. Das war schön.
Ja, na klar, da werden die Steuergelder verfressen an der Pyramide. Unser Ministerium
99 hat heute Cent auch Spekulatius aus dem Netto.
Hat heute auch einen Empfang mit dem Minister. Ja, keine Ahnung, was es da gibt.
Bist du heute Spekulatius essen mit dem Minister?
Nee, das klingt zu exklusiv. Also ich glaube, das ist fürs ganze Ministerium irgendwie. Keine Ahnung. Weihnachtsfeier halt. Betriebsfeier.
Ach so, richtig Betriebsfeier im Ministerium.
Nur keine besoffenen Proleten aus dem Vertrieb. Das gibt es gibt's in dem Zusammenhang. Also lässt du dich jetzt richtig auf Linie bringen, ja? Von der Landeszentrale für politische Bildung.
Nee, es ist tatsächlich genau umgedreht. Also wir hatten dann auch ein Gespräch mit Landtagsabgeordneten unterschiedlichster Parteien, die alle sehr verzweifelt bezüglich der Frage sind, wie sie auf Social Media denn ihre politischen Positionen rüberbringen können. Und es ist natürlich sehr früh, dass ihnen das auffällt, so kurz vor der Landtagswahl.
Da bist du wieder gleich eine Treppe runter ins Notariat und hast eine GmbH für eine Consulting-Firma gegründet oder was?
Wie ich dich kenne. Also natürlich wäre das sehr, sehr sinnvoll, aber da, also ich.
Politikberatung, das ist, also da kann man ordentlich Geld machen, ne?
Mhm.
Ist auch kein einfacher Job, aber ich frage mich, wer denn so berät.
Mike, ich trau mir das ja alles zu, aber ich kann ja nicht alles alleine machen und ich bräuchte ja Leute, die mich da unterstützen oder die sozusagen stellvertretend für mich das übernehmen können, und solche Leute zu finden, ist faktisch unmöglich.
Glaube ich. Weil dann alle Head von so einem Think Tank sein wollen, aber niemand, genau, im Mannschaftsraum.
Genau, niemand will
sitzen.
Was machen. Alle wollen nur bestimmen über irgendwas.
Also zumindest die Leute, die
ich
was
merk,
kaufen.
Das,
ja. Lass doch ein Think Tank, wir nennen das Think Prank als Politikberatung. Ist doch lustig. Und dann verarschen wir die komplette Zeit. Und dann ist das wahrscheinlich so ein komplett drüber die Idee, dass es richtig knallt und funktioniert.
Wollte gerade sagen, ne? So quasi die, die es nie wollen, wären dann am Ende die erfolgreichsten. So ein bisschen hier wie bei Diener des Staates, ne? Hier bei der Serie mit Zelensky damals.
Ich hab die Serie nie gesehen. Ne,
der hat ja im Grunde hat er ja irgendwie nur so einen Rant gehabt im Klassenraum, und der ging dann irgendwie viral, und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass er dann von den Leuten so gefeiert worden ist, dass er dann gewählt wurde. So war die Story, glaube ich.
Das ist ja das Krasse, ne? Dass da jemand, der als Schauspieler, hat er da nicht den Präsidenten dargestellt?
Ja, eben. Das ist schon, ne?
Und in der Serie dargestellt hat, dass das bei den Leuten so rüber, also das siehst du wirklich mal, wie da Realität und Fiktion komplett miteinander, das kriegen die Leute echt nicht übereinander, ne? Und deshalb ist das für manche geniale Schauspieler, die Bösewichte so gut spielen, dass man ihnen das abnimmt, ne? Die haben da teilweise einen Schaden fürs Leben, also sowohl im sozialen Umfeld als auch beruflich. Teilweise, ne? Also da gibt's wirklich Leute, die da aus. Stell dir mal vor, du bist Ed O'Neill und schaffst es aus so einer Rolle wie El Bundy auszubrechen, ne? Dann doch irgendwann nochmal zwar als komödiantischer, aber ernsthafter Schauspieler wahrgenommen zu werden oder so. Das ist ja dann eine Lebensaufgabe, sich davon freizuschaufeln.
Aber das ist doch wie bei dem Vater von Malcolm mittendrin, der dann Breaking Bad sich komplett. Wie heißt er denn?
Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist Heisenberg. Nee, wie heißt der? Nee,
ja, ne, so heißt der als Krimineller in der Serie, klar, aber.
Ach so, ja. Ich habe noch nicht eine Folge von Breaking Bad gesehen.
Was?
Nee.
Ach.
Ich habe keinen Stream.
Das
wie?
Also Mike, das war in einer Zeit, wo man alles geklaut hat, digital. Also denkst du, ich habe da einen Cent dafür bezahlt, diese Serie sehen zu haben? Also jetzt, also Matti, nicht lächerlich. Das war 2008 oder was, als sie rauskam. Als ob da irgendjemand einen Streaming-Dienst abonniert hätte in Deutschland. Da haben wir alle doch nur gezogen. Alle nur
Keine
gezogen.
Wenn es das nicht als DVD-Box gab, habe ich es nicht geguckt.
Fünf DVD-Boxen. Nein, aber also das, also nee. Ich gucke jetzt auch tatsächlich mit ganz langer Verzögerung Better Call Saul, was ja sozusagen aus diesem Kosmos entstanden ist. Auch eine ganz fantastische Serie. Also Breaking Bad muss man einfach gesehen haben, das ist Fernsehgeschichte. Also es ist wirklich.
Ja, aber was total lustig ist, also ich könnte mich, glaube ich, in einer Runde von Breaking Bad Fans, die da rumstehen, also das wird eine Weile dauern, bis die merken, dass ich das nie gesehen habe. Also weil
du dich so gut mit Meth auskennst.
ich komme aus einem Grenzrandgebiet in Ostdeutschland. Also ich bitte dich. Nee, Quatsch.
Meth Capital Ilmenau.
Meth Capital Ilmenau, genau. Oder Oberpfalz ist auch ganz richtig gut unterwegs an der tschechischen Grenze. Es ist dann nicht Ostdeutschland, um das mal aufzubrechen, das Klischee. Aber nee, aus der Popkultur wirkt so viel zurück von solchen ikonischen Serien, dass man die Essentials eigentlich auch so drauf hat, ne? Die Main-Charaktere, die Hauptanekdoten, die Memes, die daraus entstehen und so weiter, ne? Kennst du noch die Serie Lost? Das war auch mal vor ganz vielen Jahren ein Riesending.
Die hat mich nicht gecatcht.
Hab ich auch nie eine Folge gesehen, und trotzdem konnte man da irgendwie mitreden, weil. Ja, wie so ein Hippie-Kind auf dem Schulhof, was kein Fernsehen gucken darf und trotzdem immer mitreden kann, weil die anderen Kinder
Sozialosmose.
Wenn man es so nennen will, ja.
Lost, muss ich sagen, man hat mir gesagt, das Ende sei scheiße, und wenn dann sagt, das Ende ist scheiße, dann guckt man sich die Serie auch nicht mehr an. Glaube ich. Also da hat man dann auch keine Motivation. Und das ist ja irgendwie so der Fluch dieser Streaming-Ära, dass es so viele auch vielversprechende Serien gibt, die anfangen, aber gecancelt werden aus Klickgründen, weil sie innerhalb kürzester Zeit jetzt nicht irgendwie einen Hype produzieren. Aber es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, da langfristig solche Meisterwerke zu erschaffen, die dann so lang nachwirken. Das habe ich mir ja beispielsweise bei 1899 gedacht. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, vermutlich nicht, ja. Das war extrem kryptisch und komplex. Da ging es um ein Passagierschiff, wo die Menschen quasi irgendwie gestrandet sind. Ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen. Wie in so einem Dimensionsriss. Und dann, es wurde, also das war das Letzte, was ich verstanden habe. Es wurde immer kryptischer und komplizierter. Eine deutsche Produktion tatsächlich. Und erst am Ende der letzten Folge kam man irgendwie raus aus diesem kryptischen Ding, und dann wäre es erst so richtig gestartet, aber man hat sozusagen die zweite Staffel schon gecancelt, weil das vermutlich zu schlau war für die durchschnittlichen Netflix-Zuschauer oder so, I don't know. Obwohl die Zahlen gar nicht so schlecht waren tatsächlich.
Vielleicht haben die da kein Potenzial gesehen, oder da ist ja auch auch bei den Schreibern für solche Serien, da ist ja auch totales Stühlerücken teilweise. Da gibt's ja Leute, die haben da wie so ein Franchise und tun da selbst die Schreibergarde komplett immer austauschen von Folge zu Folge teilweise.
Weil die canceln also ständig Serien, die ich gerne weiter gucken würde. Ne? Archive 84 beispielsweise, da ging's um ein Archivar. Ist eigentlich was für dich. Ein Archivar, der sollte eine Reihe von Tapes, nicht restaurieren, eher sichten. So Aufnahmen von einer Super 8-Kamera. Nee, keine Super 8-Kamera, was Neueres, aber schon aus dem Jahr 84. War es sogar Super 8? Nee, Super 8 war früher, ne? Also was auch immer.
In der DDR war das Super 8 auch noch
gut. Was 84 halt gerade da irgendwie drin war. Und man verfolgt sozusagen, jede Folge ist eins der Tapes, und die sind übrig geblieben aus einem Brand eines Gebäudes. Und durch diese Tapes soll man herausfinden, wer am Brand die Ursache trägt. Und das ist so gut gemacht. Ich möchte das jetzt nicht vorweggreifen. Die erste Staffel gibt's auf jeden Fall auf Netflix oder so. Zieht euch die unbedingt rein. Es ist zwar bitter, dass es keine zweite Staffel davon gibt, aber die erste Staffel ist schon gut genug und auch so ein bisschen abgeschlossen genug, dass man zumindest zufrieden sein kann. Also das ist es wirklich wert, sich anzugucken. Und es wird richtig düster und spannend, und ich will nicht zu viel sagen, aber da denke ich mir so, warum gab es da nicht wenigstens eine zweite Staffel on top? Irgendwas, was ein bisschen was anderes ist als so dieser typische Trash. Ich werde da stets und ständig irgendwie enttäuscht. Und ich glaube, so Sachen wie die Sopranos oder Six Feet Under oder so, die gäb's heute nicht mehr.
Ja, auch so Twin Peaks oder sowas wird halt gar nicht mehr entstehen, oder selbst, also solche Dynastien. Stell dir mal vor, aus was für einer Zeit das ist, die Lindenstraße zum Beispiel, wie viele Jahrzehnte das unterwegs war und Millionen von Fernsehzuschauern, man mag davon halten, was man will, aber regelmäßig unterhalten hat mit dem gleichen Konzept irgendwie, ne? Also das ist bei mir wirklich auch, weil du sagst, abgeschlossen. Wenn ich mal eine Serie binge oder irgendwie sowas, ich mach das wirklich nur mit Sachen, die fertig sind. Weil ich könnte es nicht aushalten, wenn dann eben nicht die nächste Staffel noch gemacht wird, ne? Wenn es dann irgendwie ein Sequel gibt oder irgendwie sowas von mir aus, ne? Da hat man dann ja keine Ahnung. Das wussten die Schreiberlinge zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht und haben das ja abgeschlossen. Aber dann jetzt Woche für Woche auf eine neue Folge zu warten oder selbst dann Staffeln, die nicht abgeschlossen sind oder wo noch eine Staffel fehlt oder nur ein Pilotfilm, oder das ziehe ich mir nicht rein. Da habe ich keinen Bock drauf. Also da, ich will wissen, wie es endet. Sonst wäre ich verrückt.
Ja, also geht mir ganz genauso. Und was früher bei Büchern, bei so Bücherserien war, Ich war, wenn die vorbei waren, dann auch immer super traurig. Wenn man sich über Wochen in irgend so ein Thema so reingearbeitet hat, irgendwie so ganz nah an die Charaktere rangekommen ist, irgendwie die so richtig nachvollziehen kann und das auch richtig lebendig irgendwie geschrieben ist, dann ist es so. Aber ich weiß nicht, das hat mich so mitgenommen, dass ich dann irgendwann angefangen habe, nur noch Serien zu lesen, die langwieriger sind. Ne? Also dann haben dann Trilogien nicht mehr gereicht. Dann brauchte ich dann Heptalogien oder so oder noch länger, bis ich dann, wie hieß das denn, so eine Serie von Terry Goodkind gekauft habe, wie 12 Bände à 1000 Seiten, einfach im Vorlauf, damit ich das dann alles am Stück lesen kann, bis ich dann nach dem vierten Buch festgestellt habe, es ist immer das Gleiche und es ist irgendwie sehr kinky und irgendwie... Habe ich nie weiter gelesen als bis Band 4, habe aber alle 12 oder wie viel es davon gab zu Hause rumstehen. Zwar.
Herzlichen Glückwunsch. Ja, naja, wenn der Küchentisch mal wackelt oder
aber
so.
Aber es ist genauso wie bei den Sopranos, ne? Irgendwie nach hinten raus. Ich bin irgendwie kurz vorm Ende der letzten Staffel, habe ich die Lust verloren. Manche Sachen sind auch einfach eher zu Ende, bevor sie abgeschlossen sind. Das ist das andere, ne? Die andere Seite der Medaille. Da gibt's irgendwo den Sweet Spot, ne?
Ja, natürlich, klar. Ja. Wobei das bei solchen Dynastiegeschichten im wahren Leben ist es wahrscheinlich auch wirklich so, ne? Jetzt so ein Mafia-Clan oder so eine Geschichte, dass das mit einem totalen Rums zu Ende geht, ist ja auch selten. Meistens schläft das ja unspektakulär ein und verläuft dann in der Bedeutungslosigkeit, ne? Das sind ja im wahren Leben oft eher so fließende Übergänge. Ne? Und immer gar nicht irgendwie so Cut und mit einem Wow-Ende, ne? Dass da nochmal so ein richtiger Turning Point irgendwie kommt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass es anders ist. Ich bin durch diese ganzen Filme und Serien und durch das Drama, das da sozusagen impliziert wird, schon in meinem Blick auf die Welt und in meiner Vorstellung für das eigene erlebte Leben schon beeinflusst. Oftmals versuche ich, eine Szene von außen wahrzunehmen und den filmischen Ansatz darin zu sehen.
Und in deinem Leben jetzt.
Ja. Und versuche, also, weil
Ich stell mir gerade vor, wie du auf der Toilette sitzt und das Klopapier ist alle und du suchst den filmischen Ansatz darin. So was ganz Banales.
Ja,
das oder, ist. Oder hat das, ist das in der Banalität genauso oder wirklich nur?
Alles ist banal, Mike. Das ist ja das Problem. Alles ist banal, wenn du nicht mit einer Kamera drauf zielst.
Das ist ja fast philosophisch.
Na, natürlich. Deswegen bin ich ja von diesem Ausspruch von Hannah Arendt so
beeindruckt. Banalität des
Bösen. Ja, deswegen ist das so ein prägender Spruch für mich, weil dieses durch die Linse betrachten, diese Interpretation des Lebens, das eigene Leben so stark verzerrt. Und deswegen arbeite ich vermutlich mit Kameras. Also, weißt du, das hängt alles irgendwie miteinander zusammen.
Also, nur nochmal, dass das jetzt nicht in einem falschen Zusammenhang kommt. Du hast auf deinem Klo keine Kameras oder so. Weil ich das jetzt als Beispiel hatte und du fängst an, von Kameras zu erzählen.
Was ist los mit dir? Also schon, dass du das jetzt als Beispiel genommen hast,
du weißt
ja nicht, wo du gedanklich jetzt hin wolltest, so. Ich versuche hier ein tief emotionales und philosophisches Problem für mich zu klären und du musst das hier in Fäkalzusammenhänge stellen.
Das hat auch
herzlichen Dank dafür. Na,
ich wollte nur einen komödiantischen Moment aus deinem Leben aufgreifen.
Haha, war sehr lustig.
Prima.
Danke.
Tja, naja, das ist halt die Banalität des Komischen.
Ja, das ist, naja, deutscher Humor. Hast du schon Stromberg gesehen?
Vielleicht bin ich ein bisschen sehr in die Fäkalrichtung gekommen, weil ich habe mir das Weihnachtsgeschenk, was ich mir gemacht habe, kam gestern an und ich habe sehr, sehr viel Freude damit gehabt. Das ist ein...
Was kommt jetzt?
Ein Gitarreneffektpedal, was aus jedem Gitarrenton, den du spielst, einen Furz macht. Und da kannst
wirklich?
Du...
Wirklich?
Ja, da gibt's noch einen Schalter für Wet und Dry und es ist super geil, das Teil. Habe ich mir extra in den USA bestellt. Und ich saß da, ich weiß auch nicht, ich habe mich da, wie du sagst, wirklich so selber beobachtet und habe da eine Stunde herzhaft lachend im Keller verbracht und herausgefunden, wie man diese Töne da formt.
Mike Weichert geht zum Lachen in den Keller, um dort mit seiner Gitarre Furzgeräusche zu machen.
Ja, genau. So banal ist es. Da, an dem Punkt bin ich angekommen.
Ich glaube, jetzt ist was in mir zerbrochen, ganz ehrlich.
Ja. So ehrlich muss man sein, Alex. Mehr passiert da nicht mehr bei mir. So ehrlich muss man sein. So sieht's aus. Ich habe wirklich sehr, sehr herzhaft gelacht. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie furzen geht immer.
Da bin ich mal gespannt aufs nächste Heavy Shepherd Album, ne?
Ja, da klingt ein Gitarrensolo, obwohl, selbst wenn ich versuche, ein richtiges Solo zu spielen, klingt das wie Furz, da brauche ich keinen Effektpedal dazu.
Es wäre so schön, wenn du jetzt einfach an dieser Stelle irgendwie was Bekanntes kurz, also in so ein bekanntes Riff von euch hier einspielen könntest, so damit man mal so einen kurzen Vergleich hat für alle, die hier zuhören.
Das wird glaube ich nicht werden. Macht großen Spaß. Vielleicht bin ich deshalb etwas in die Fäkalrichtung abgebogen. Entschuldigung.
Da merkst du mal, wie sehr ich dich verkläre für mich, ne? Dass ich dir diese Form von Humor gar nicht unterstellt hätte.
Das ist wirklich was, wo ich mir was drauf einbilde. Ich bin echt maximal niveauflexibel. Also ich bin, deshalb verehre ich auch, ich weiß nicht, ob, den kennst du bestimmt noch, Herbert Feuerstein. Der ist leider schon gestorben.
Tatsächlich nicht.
Intellektueller, der hat ganz früher bei mit Harald Schmidt war das so ein Zeitkick, ich weiß nicht, war das war nicht die Harald Schmidt Show, das war vorher Herbert Feuerstein, also Publizist, Intellektueller oder irgendwie, und der hat, also könnt ihr gerne mal googeln, vielleicht mache ich auch mal einen Kundenservice über den. Der hat wirklich so jeder, das war so, übrigens der deutsche Chefredakteur von Mad Magazine zum Beispiel. Und auf der anderen Seite trotzdem ein hochintellektueller Typ, ne? Also, und da war wirklich vom jeder Zeit zu absolut basischsten Klamauk bereit, ne? Und gleichzeitig konnte er einen Witz über Hegel reißen, den zwei Professoren in Deutschland verstanden haben oder so, ne? Also, mega. Also, den Typ hab ich sehr, sehr verehrt. War mal ein paar Mal bei Lesungen von dem und so, war immer ein sehr sympathischer Typ. Ja, hat auch tolle Reiseberichte immer angefertigt, mit sehr viel Humor. Das ist so ein Literaturgenre, was leider in der ganzen Instagram-Welt auch komplett am Sterben ist, ne? Dass Leute wirklich so sich die Zeit nehmen und einen Reisebericht schreiben als Buch. Das ist, da gibt's viele tolle Sachen.
Naja, ich meine, das ist halt jetzt wieder, ne, das durch die Linse betrachten, dass das hat das halt ersetzt. Das Beschreiben ist zum Zeigen geworden.
Ja.
Show don't tell, wie man so schön sagt. Show don't tell.
Ja, denkst du, dass dieses Beschreiben, also weil das rückt ja immer näher ans Gehirn ran, ne? Diese Kommunikation, diese Vermittlung von Eindrücken, ne? Früher war es nur ein Grunzlaut in der Höhle, der irgendwas vermitteln sollte. Dann wurden Bilder, dann gab es irgendwie Schrift, die einem was vermitteln sollte. Und man musste sich das selber irgendwie denken, in die Stimmung versetzen. Dann sind wir jetzt wieder bei Bildern angelangt, mit Eindrücken, die ich selber mit Musik untermalen kann, ne? Also noch viel mehr Sinne ansprechen. Und irgendwann wird das doch in sozialen Medien dahin gehen, dass ich ein Relais im Kopf habe, was mir direkt das Gefühl, was ich haben soll, reinschießt und gar nicht ein Bild oder eine Beschreibung, oder?
Naja, im Grunde elektrische Reize, klar.
Ja, genau, dass dann das, was ich eigentlich mit einem Artikel über Friedrich Merz sagen wollen würde, einfach nur Friedrich Merz und das Gefühl von Negativität damit schicke oder von Inkompetenz oder von peinlich berührt sein oder so, dass ich das sofort in meinem Kopf mit einer Hormonausschüttung verbinde oder so. Denkst du dahingehend, so wird TikTok in 20 Jahren funktionieren? Oder weil es immer von Medium dann auch en vogue ist?
Also das ist schon wieder eine ziemlich krasse Frage, weil man da ja
20 Jahre ist heute schon ganz schön viel, gell?
Na, zum einen und zum anderen muss man sich selbst als Kreatur vielleicht irgendwie da erstmal hinterfragen, weil am Ende des Tages ist man ja irgendwie ein Fleischroboter. Und ja. Naja, also da sind wir wieder bei der Banalität. Wie banal die eigene Existenz eigentlich ist, dass man eigentlich alles mit elektrischen Stimuli machen könnte, ohne dass selbst, dass dabei ein Akt des Konsums dazwischen stünde. Also das ist ja gerade die Frage, die ich mir irgendwie stelle. Vielleicht gibt's ja hier irgendwelche Neurowissenschaftler unter unseren Zuhörern. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass wir potenziell Neurowissenschaftler hier erreichen können.
Die machen vielleicht gerade eine Studie über Demenz in der Medienlandschaft und hören unseren Podcast dabei.
Frühe Demenz. Ja. Ja. Ist es degenerativ, wenn man statt zu lesen nur sieht? Weil man sich beim Lesen ja, also da müssen ja sich Bilder selbst erzeugen. Das heißt, es ist ja schon ein Schöpfungsprozess, wohingegen das schlichte Sehen von etwas ja keine eigene Schöpfung mehr beansprucht. Also werden wir sozusagen in unserer Hirnplastizität eingeschränkt dadurch, dass wir uns nur noch von direkten Eingaben berieseln lassen und nicht mehr selbst die eine Reaktion daraus also umformen in unserem Kopf.
Also wenn du das Hirn wie einen Muskel betrachtest, wenn du dein Körper nur an Arm trainierst und die Beine vernachlässigst, dann sieht man das schon im Körperbild. Ne? Also ich glaube, so ist das auch mit Aktivitäten im Gehirn oder könnte ich mir zumindest denken. Aber es kommt, glaube ich, auch auf das Bild an, ne? Weil umgekehrt funktioniert das ja auch, weil du hast einen geschriebenen Kontext und stellst dir ein Bild dazu vor, aber umgedreht hast du ja auch ein Bild, zu dem du dir erstmal einen Kontext vorstellen musst, ne? Dass du interpretieren musst. Also das ist ja sozusagen der umgekehrte Weg. Es wird ja jetzt nicht mit jedem Bild eine Headline oder eine Beschreibung mitgeliefert irgendwie. Wenn das so funktioniert, dann denke ich, spricht das im umgedrehten Sinne die gleichen Aktivitäten im Hirn an. Aber klar, so ist es ja nicht, wie soziale Medien funktionieren, ne? Wenn man es jetzt auf soziale Medien, da ist es ja ganz selten, dass da sozusagen eine Art Bilderrätsel oder ein Bild geliefert wird. Das ist, könnte natürlich auch ein Clickbait sein oder eine Verweildauer-Erhöhung erzeugen, dass man ein Bild hat, wo man jemanden zum Recherchieren herausfordert, was ist das denn? Ein Bild, was so krass ist, wo ich den Kontext haben will, da wird nicht sofort mitgeliefert. Ne? Also was anderes ist ja eigentlich der Prozess, ist sich ein Thumbnail oder ein Startbild für YouTube oder so auszudenken, ist ja eigentlich nichts anderes. Ich erzeuge ein Bild, wo jemand erfahren will, ey Alter, worum geht's da oder was ist das?
Ja, ne? bei einem stehenden einzelnen Bild, ja, glaube ich schon, dass dann die Interpretationsleistung wieder da ist. Aber wenn man jetzt einen wirklich einfach gestrickten Superheldenfilm oder so folgt, also wo wirklich sehr deutlich und sehr klar verständlich in jeder Sekunde etwas gezeigt wird, was jeder sofort verstehen soll. Wenn wirklich keine Fehlinterpretation möglich ist oder keine Eigeninterpretation möglich ist.
Ich weiß nicht, du, wenn wir als Menschheit irgendwann mal bei Telepathie landen wollen, dann müssen wir diesen Quatsch mit den Büchern auch mal hinter uns lassen. Ich spüre gerade, das wird der Eingangssatz von diesem Podcast. Aber
ja, doch, der war gut.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also es ist ja eine Art Weiterentwicklung, ne? Es ist ja nicht von ungefähr. Ich meine, durch die Menschheitsgeschichte hinweg wurden ja Schrift verteufelt, Bücher verteufelt, Bilder verteufelt. Und es entwickelt sich trotzdem immer weiter irgendwie, ne? Wenn das einer menschlichen Fähigkeit nach Effizienz in der Kommunikation, im Klarkommen, im Fühlen, im Interagieren entspricht, eben so zu verfahren und ich Informationen bekommen kann, ohne dass ich darüber ein Buch lesen muss oder einen Masterstudiengang machen, dann ist es ja nicht nur negativ, ne? Also dann ist es ja nicht schlimm, dass wir da auch mal den Faustkeil hinter uns lassen oder den.
Oder den Faust.
Ja, oder den Faust oder die Tintenfeder, ne? Oder also, ja, man kann das betrachten, aber es ist halt unaufhaltsam. Also das ist ja, weil da hat jedes Reglementieren in der Menschheitsgeschichte nicht funktioniert. Wenn es Nutzen bringt, sozial.
Aber das, Moment, stopp, das ist nicht die Frage, ob das Reglementieren nichts bringt. Die Frage ist, ob es etwas Degeneratives ist oder etwas ist, das weitere Kapazitäten oder Fähigkeiten erschließt. Also kann ja durchaus sein, dass dadurch, dass die Geschwindigkeit der Informationsaufnahme oder der Menge der Informationen, die generell überhaupt übertragen werden kann dadurch, dass das zu einer Steigerung der geistigen Leistung oder zur Steigerung des Wissens oder so führen kann.
Ja, es ist halt anders. Also ich glaube, früher, da konnte dir jeder Bauer eine Zuckerrübe weiter übers Feld schmeißen, als das heute die meisten Leute können, die ja Obst im Supermarkt in der Gemüseabteilung holen. Ne? Das ist schon klar. Es ist natürlich auch von Leuten, die früher am Tag 20 Kilometer laufen mussten, wenn du da heute mit Leuten, die mit den Öffis auf Arbeit fahren, wenn du da die Oberschenkelmuskulatur untersuchst, wirst du natürlich sowas wie eine Degeneration im Vergleich darstellen, weil es eben nicht so stark ausgebildet und beansprucht ist. Klar, aber dass das Gehirn dann jetzt
ja
in dem Bereich, der dafür zuständig ist, so eine braune Stelle wie ein matschiger Apfel hat oder so, ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Also so, da sind wir jetzt wirklich ganz, ganz basal unterwegs in der Wissenschaft. Also das Gehirn ist erstmal das Gehirn. Und was du da auf die Festplatte irgendwie machst, da gibt es Bereiche, die sind für bestimmte Sachen zuständig, aber was innerhalb ihrer Zuständigkeit die dann genau bearbeiten, das legt dann auch ganz oft deine Sozialisation und dein
aber,
Leben.
Aber fest, das ist ne? Ja auch Teil der Sozialisation. Wie du Medien und welche Medien du konsumierst, ne? Und klar, wenn du dich nicht bewegst, dann sind deine Muskeln natürlich nicht so ausgeprägt. Das heißt ja aber nicht, dass sie degeneriert sind. Also du kannst sie ja trotzdem trainieren, ja? Also das geht ja dann trotzdem wieder. Aber was bedeutet das, wenn man von kleinen Kindesbeinen an statt so nette zu spielen selber nur Musik in Videospielen hört?
Sonett ist Sonett nicht eine Gedichtform.
Aber eine musikalische Gedichtform.
Gut, ja, kann man bestimmt auch vertonen. Also Sonette denke ich als erstes an Shakespeare zum Beispiel.
Genau. Ein Sonett, vom Lateinisch sonare, tönen, klingen, ist eine Gedichtform aus 14 metrisch gegliederten Verszeilen, die in unterschiedlich langen Abschnitten eingeteilt sind. Der Name bedeutet kleines Tonstück. Vergleich Sonate und wurde im deutschen Barock als Klinggedicht übersetzt.
Ach, okay. Na gut, Shakespeare hat ja nicht im Barock gelebt. Aber okay, siehst du, na, wieder was gelernt. Da hast du deinen Bildungsauftrag hiermit erfüllt. Das Traurige ist, dass ich das bestimmt mal wusste und dass das in meinem Gehirn wegdegeneriert wurde. da ist dann aber so, wie du das gerade betrachtest, nicht Evolution das gleiche wie Degeneration? Also, damit man sich fortentwickelt, muss ja auch was anderes.
Devolution.
Devolution.
Gab's doch mal ein Destruction-Album mit dem Namen.
Weiß ich nicht.
Hatte ich die Limited Album Edition mit Killer-Nieten-Gürtel.
Boah, krass.
Der war scheiße. Der war richtig scheiße. Der ist innerhalb kürzester Zeit kaputt gegangen.
Das da musste ich mal bei Schmier beschweren.
Das war das letzte Mal, dass ich was von denen gekauft habe. Tatsächlich. War auch ein scheiß Album.
Weil ich kann, also Destruction war immer für mich, ich bin da irgendwie rein aus meiner musikalischen Biografie, habe ich nie mit denen zu tun gehabt. Ich war immer Sodom, Creator, Tankard auch immer jederzeit gern, Protector und sowas, meine Lieblings-Thrash-Deathband. Aber Destruction, ich weiß nicht, also ne, ich habe hier die Matt Butcher-Platte oder so, weil die geile Cover haben oder so und innerhalb der Metal-Szene sind ganz viele Leute, solche Leute wie Peter Tedgren oder so, ne, für die geht nichts über Destruction, weil die wirklich als erste am extremsten und qualitativ hochwertigsten unterwegs waren in diesem deutschen Thrash-Game. Ne? Das sagt sogar Miller, wenn du mit ihm redest und so. Destruction war schon eine ganz schöne Kante damals. Ne? Also die Leistung muss man da Ben zugestehen. Also aber das habe ich halt nicht mitbekommen.
Ich war lange tatsächlich eher Team Destruction als Creator, muss ich sagen.
Okay, na, ja. Warum nicht?
Aber
doch, kann man machen.
Übrigens ist Devolution nur im biologischen Sinne die Rückentwicklung. Die Art der Degeneration oder Rückbildung von Merkmalen, es hat noch eine andere Bedeutung. Es gibt sogar eine juristische Bedeutung.
Eine Devolution?
Ja.
Das sagt mir als juristischer Begriff nichts. Das klingt wie im Zivilrecht irgendwas.
Der Wechsel eines Rechts, eines Titels oder einer Sache von einer Person oder Institution auf einen anderen, zum Beispiel bei Erbschaft auch Heimfall genannt. Der Devolutiveffekt, der Übergang eines Verfahrens.
Ach so, ja, das kenne ich. Das ist das Übergang im Verwaltungsrecht auf eine nächsthöhere Ebene.
Ja.
Ja. Da gibt's noch den Suspensiveffekt, das ist, wenn Widerspruch aufschiebende Wirkung hat.
Es ist sehr interessant, weil dann heißt es im juristischen Sinne was anderes, also auch von der Richtung her, weil da ist es ja zur höheren Instanz und im biologischen geht's ja bergab und auch politisch gibt's da eine Bedeutung dazu, nämlich die Machtübertragung, ne? Die Verlagerung von administrativer und politischer Gewalt von der Zentralregierung zu regionalen, subnationalen Körperschaften ist auch eine Devolution.
Mhm. Das heißt im deutschen übertragener Wirkungskreis oder sowas. Da gibt's interessant. Also ja, der Devolutiveffekt, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das mit dem Wort was zu tun hat. Siehst du? Ja. Also das ist quasi, wenn du eine Verwaltung, keine Ahnung, du hast einen Pub gekauft in irgendeiner besoffenen Stimmung.
Was?
Und deine Gaststättenerlaubnis, wenn in deinem Bundesland eine Erlaubnis nicht nur eine Anzeige notwendig ist, wird widerrufen. Du legst dagegen Einspruch ein, da geht das zuerst zu der Behörde, die den Bescheid erlassen hat. Wenn die dem nicht abhilft oder dir nicht helfen will, dann schickt die das zu ihrer nächsthöheren Behörde, damit die dann nochmal drauf gucken, ob dir nicht doch geholfen werden kann.
Apropos ne? Pub kaufen. Ich habe ja keinen Pub gekauft. Und letztens hat meine Freundin mir eine Massage geschenkt. Also nicht gegeben, sondern geschenkt bei einer professionellen Masseuse. Die wiederum hatte sehr viel zu erzählen aus dem Leben, dem Alltagsleben in Halle, weswegen ich mich in der Zeit nicht entspannt habe, sondern mich sehr rege unterhalten habe. Und da habe ich dann nochmal ein paar Hintergründe zu dieser ganzen Papp-Thematik erfahren und dachte mir, Alex, bevor du das nächste Mal eine Geschäftsentscheidung triffst, lässt du dich mal massieren. Das ist...
Wäre auch ein schöner Eingangssatz für einen Podcast.
Es ist wirklich Wahnsinn, jetzt wo ich ein bisschen mehr mich in Halle mit Leuten mal unterhalte und ein bisschen mehr connecte, wie klein so eine Stadt ist.
Ja, ja, total. Also die Sachen, die von Bedeutung sind, die finden nicht in großen Clustern statt in solchen Städten. Das ist in der Tat so. Ja, das stimmt. Also es gibt einen großen Speckmantel aus Banalität, aber das, was dich eigentlich interessiert, das lässt sich auf den Kern schmelzen. Ja, ist wirklich so.
Die ne? Kernschmelze. Also die Banalität der Kernschmelze.
Das ist eigentlich auch was Banales, ja, das stimmt.
So ein Elefantenfuß sieht schon sehr banal aus, ne?
Ja, also zumindest nicht so gefährlich, wie es eigentlich ist, ne? Wenn du da so, da habe ich ja sogar mal einen Song drüber geschrieben. Chorium. Ja, und es ist voraussehbar, ne? Also statistisch eigentlich fast berechenbar, wie oft sowas passiert. Bei der Anzahl der Reaktoren, die es gibt und mit den Erfahrungswerten, die man so hat, irgendwie, also dass da alle 10, 20 Jahre mal irgendwo so ein Störfall von dem Kaliber passiert, ist durchaus drin, statistisch.
Ne? Hast du eigentlich schon gehört, wo jetzt der Atommüll gelagert werden soll in Zukunft?
Nicht in Thüringen. Nee. Wir sind raus.
Unter Querfurt.
Nee.
Doch.
Ernsthaft?
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Okay, hat das Denkmalschutzamt da nicht ein Wörtchen mitzureden? Nee, das sind ja eh alles schon Stollen. dort, ne? Was ist denn, ist da auch Kali ist da in Querfurt?
Genau. Es gibt, also in Roßlehm gibt's da diese Stollen und die reichen wohl bis tief unter die Querfurter Platte rein.
Oh.
Also man muss geologisch leider konstatieren, dass das ein ziemlich sinnvolles Gebiet wäre, um es in Anspruch zu nehmen. Aber alleine schon wieder politisch, habe ich unserer Landtagsabgeordneten schon mal gesagt hier. Setzen Sie sich mal auf das Thema, bevor es die AfD tut. Also alleine zu sagen, die Westdeutschen schieben jetzt ihren Müll, den sie produziert haben, in unter unsere ostdeutschen Ländereien, wo wir ja völlig unbescholten sind, was Atommüll angeht, ist schon, also finde ich schon wieder ziemlich problematisch. Also mal abgesehen davon, dass man einfach meine komplette Heimat jetzt verstrahlen möchte. Und da sagt doch mal einer, irgendjemand interessiert sich für Ostdeutschland. Es ist einfach schon wieder komplett abgefuckt.
War dir nicht klar, dass als das Fass nochmal im wahrsten Sinne des Wortes neu aufgemacht wurde oder der Kastor, dass das am Ende in Ostdeutschland landen wird und alles in Westdeutschland dann fein raus ist? Also jetzt mal ganz im Ernst.
Also ich muss ehrlich sagen, also nicht nur im Zusammenhang jetzt mit der Recherche zu dem Buch oder allem, was um dieses Buch entstanden ist, sondern so allgemein verhärtet sich meine Haltung immer mehr, weil ich immer mehr damit konfrontiert werde, dass an dieser Bürger zweiter Klasse Thematik tatsächlich was dran ist. Vielleicht nicht Bürger zweiter Klasse, aber Region zweiter Klasse. Das ist schon crazy.
Also mir war das klar, deshalb habe ich so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass die das in Weimar vom Nationaltheater abkippen wollen oder so. Aber
Weimar nur gerade nicht. Das ist so der einzige Ort, der da irgendwie in Ruhe gelassen wird.
Das haben wir uns nun mal eingebrockt, ne? Atommüll. Das Problem ist immer noch nicht gelöst, wird auch nicht gelöst sein, wenn ich allein an die juristischen Auseinandersetzungen denke, die das jetzt nach sich ziehen wird, egal wo man sich dafür ein Endlager entscheidet. Ist das jetzt die definitive Entscheidung für ein Endlager?
Nein,
sind die auf der Shortlist
das,
sozusagen?
Das ist, dabei? Ist auf der Shortlist jetzt ganz oben.
Okay. Ja, das ist natürlich auch ein politischer Prozess. Es gibt da keine Pressekonferenzen, dann wird gesagt, so, das ist es, sondern das wird langsam über viele Monate und Jahre immer mehr verstetigt und die Leute an den Gedanken gewöhnt, ne? Dann wird eine Region eingegrenzt,
steht
eine Region mal ganz oben, aber es steht noch nicht fest und dann irgendwann verstetigt sich das und wird dann zur Gewissheit, ne?
Also vielleicht können Sie sich ja einen Landkreis aussuchen, wo nicht einer der größten politischen Influencer des Landes sitzt. Das wäre vielleicht strategisch für sie gut.
Bäm, Alter, jawohl. Declaration of War. Oder habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich kette mich an irgendwelche Dinge dran, wenn das nach Querfurt kommt, das sage ich dir.
Finde ich gut, bin ich dabei.
Da gehe ich voll politischer Aktivismus.
Seit meinem letzten Besuch in Querfurt bei der Hans-Ticher-Ausstellung bin ich offiziell Fan dieser Stadt. Und wenn ich die, weiß ich nicht, wenn ich die mit der Schale aus dem Domschatz da wegprügel, das ist mir egal. ich bin offiziell Fan dieser Stadt jetzt. Ich folge dir bis in den Tod, mein General.
Ja, genau. Ne? So, und Grüße gehen raus an Andreas Nette, den Bürgermeister, der hoffentlich auch schon Schlachtpläne wälzt und Barrikaden plant.
Ja, klar. Da wird auf jeden Fall, spielt das neben dem ganzen geologischen Gedöns, was ja eigentlich auch völliger Schwachsinn ist für die Lagerzeiten, die da gebraucht werden, irgendwelche Prognosen zu treffen. Klar ist da Kaligestein, hat dann nachgewiesen, dass es relativ stabil ist durch die Äonen. Aber es ist, ich sag nur Asse. Ne? Die kriegen es ja noch nicht mal auf die Kette, irgendwie normalen Atommüll so zu lagern, wie sie es den Leuten versprochen haben, weil es einfach nicht geht. Ne? Da wird für ein Pressefoto werden die Fässer da reingestapelt und sind schön ordentlich da unten eingelagert, dann wird's zugemacht und nie wieder guckt da jemand rein und dann hast du dein beruhigtes Gewissen, dass diese Fässer dazu da sind, durchzurosten. Wie soll es auch anders sein? Mhm. Ne? Das ist ja nur, damit du das nicht mit dem Bagger mit bloßen Händen da reinschmeißen musst, den Scheiß. Das ist einfach nur ein Behältnis.
Ja, ne? Ja.
Dieses Fass hat in den ganzen Kalkulationen keine Barrierenwirkung, die irgendwie berechnet wird.
Ja.
Ne?
Naja, da wird der Bundesbürger wird dafür dumm verkauft, völlig klar.
Komplett. Ne? Und diese Kosten sind ja auch komplett vergesellschaftet. Ne? Also da sind die Konzerne fein raus. Die haben ihre Drehzahlen mit den abgeschriebenen Werken über Jahre lang, haben die das nochmal hochgetourt und Kohle verdient und jetzt ist Arschlecken. Ne? Und da kann ich mir Atomkraft natürlich schön rechnen. Das ist bei mir gar nicht so sehr ideologisch grün gefärbt, sondern das ist eher für mich so ein politisches Ding, ne, was ich da wirklich abgründig finde, wie diese Scheißenergie einfach schön gerechnet wurde über Jahrzehnte, weil Leute damit einen Haufen Geld verdient haben und uns für 100.000 Jahre in die Suppe spucken damit.
Ne? Ja, ich find's auch rein strategisch, ne, wenn wir jetzt über Kriegsdinge nachdenken. Ich meine, es gibt jetzt eine Wehrpflicht, also zumindest eine Musterungspflicht für was, Jahrgänge ab 2008? Muss man sich mal überlegen, Alter. Wie sich das jetzt hier entwickelt, ne? Da ist es schon gut, wenn man vielleicht nicht in seiner Nachbarschaft ein Atomkraftwerk stehen hat.
Oder also Atommüllendlager.
Ich meine, Deutschland ist das Ziel von permanenten Sabotageakten durch Russland. Täglich. Dutzendfach. Ich möchte nie unbedingt neben so einer stationären Atombombe sitzen. So, also ist.
Ja, klar.
Oder also, was, gesagt, oder nicht? Oder siehst du das unkritisch?
Ja, wenn man es als Sabotage irgendwo betrachtet, also ja, das Atomkraftwerk Saporischschja ist da ein schlechtes Beispiel, weil die Russen das ja sozusagen als eigenes Territorium betrachten. Ne? Das ist ja jetzt was anderes, als wenn ich jetzt beim weit entlegenen Feind da irgendwie eine schmutzige Atombombe. Was anderes ist ja nicht, wenn ich da irgendwie Strahlung freisetze, indem ich da irgendeine Einrichtung zerstöre. Das ist da ein bisschen was anderes, aber ich glaube, das ist schon noch eine rote Linie. Also wenn es diese roten Linien in der Kriegsführung nicht mehr gibt, also besonders ionisierende Strahlung und sowas, dann hat die Menschheit ein richtiges Problem.
Ja, also eine Bombe irgendwo hinzuschießen oder zu werfen, ist eine Sache, aber wenn aus Versehen irgendwas passiert von irgendwelchen unmarkierten Truppen, von irgendwem, naja, dafür gibt's keinen Erstschlag auf Moskau.
Nö, natürlich nicht.
Also deswegen.
Schon gar nicht von Amerikanern.
Deswegen. Also ich finde das gar nicht verkehrt, dass wir in Ostdeutschland da komplett atomkraftwerkfrei sind.
Naja, Greifswald nicht vergessen, Lubmin, ne? Forschungsreaktoren gibt's auch, Dresden zum Beispiel. Also so ganz.
Ja, hat das eine relevante Größe?
Also ich weiß nicht, was da noch lagert in Greifswald irgendwie, aber jetzt so dieser hochstrahlende Kram, da wird doch quasi auf dem Hinterhof von den Atomkraftwerken in irgendwelchen Kastoren gelagert, oder? Also ist das zumindest so. Die Endlager gibt es ja noch nicht. Das ist,
okay, also keine Immobilieninvestments in Dresden und in Greifswald.
Greifswald war natürlich das Vorzeigeprojekt. Ne? Das war ja ein sowjetischer Bauart, ein Reaktor. Aber ich glaube, der ist schon lange stillgelegt. Also das war jetzt nicht in der normalen Atomkraftwerkdebatte, die wir vor einigen Jahren hatten.
Ist der überhaupt fertig geworden?
Ja, das ist gelaufen.
Ja?
Das war der Stolz der DDR-Energiewirtschaft. Ja, so sieht's aus. Also so ganz frei sind wir davon in Ostdeutschland nicht, aber es ist natürlich auch ganz weit im Norden. Ne? Das ist für dich als Sachsen-Anhaltiner, kannst du dich da entspannt zurücklehnen in Sachen Verstrahlung, glaube ich.
Naja, wie gesagt, die kommt ja dann zu uns.
Naja, aber also viel, viel größer ist, glaube ich, die Gefahr, wenn ich da an irgendwelche Hackeraktionen oder Sabotageaktionen denke, gar nicht so sehr an irgendwelche militärischen, direkten, heißen Interventionen, was so Kraftwerke und Infrastruktur angeht. Ich glaube, da gibt es ganz andere Gefahren. Ja.
Ja, also ich meine schon alleine, wenn man überlegt, was fällt alles weg, wenn man ein paar Tage keinen Strom hat?
Hm.
Das macht man sich gedanklich irgendwie nicht so richtig bewusst.
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Auf der letzten Slime-Platte ist ein schöner Song, Euch will ich sehen. Also da geht es darum, ne? Wenn euer Trinkwasser zur Plörre wird, ihr wisst nicht mal, wie man richtig Feuer macht und so weiter. Toller Song, zieht den euch mal rein von einer meiner Lieblingsbands. Das ist schon klar, ne? Also die meisten Leute, sag ich mal, das tut ja nicht mal für einen Klo-Spülkasten die Pumpe funktionieren, wenn du in einem Hochhaus wohnst und der Strom ist weg irgendwie. Ne? Also das sind so Sachen, da muss ich aber auch ehrlich sagen, die habe ich als DDR-Kind alle auf dem Schirm gehabt, weil da war es auch nicht, da ist es schon 2-3 Mal im Jahr passiert, dass auch mal der Strom ausgefallen ist irgendwie, ne? Weil irgendein marodes Kabel oder irgendein Netz zusammengebrochen ist oder so, ist jetzt nicht wie Nordkorea oder so, wo die Leute mit 2 Stunden sicherem Strom pro Tag rechnen können in manchen Regionen, aber da war man da trotzdem vorbereiteter und hat auch gewusst, was man machen kann und was man nicht machen kann und dass man auch mal die Badewanne voll Wasser lässt, wenn sich irgendwas andeutet und so. Also das ist schon, das ist so aus dem Bewusstsein gerückt bei vielen Menschen. Ne?
Ja, gerade das mit dem Stromausfall, also bei uns war das ja auch noch regelmäßig, also meistens glaube ich, weil wegen der Oberlandleitung, wegen irgendwie Schnee und Eis, die da drauf lagen, dass da mal ein Mast umgeknickt ist oder sehr oft ist auch ein Besoffener in den Mast gefahren. Also das, also du lachst, ne? Das ist recht häufig passiert bei uns.
Ich stell mir nur so vor, wie so die Zufahrtswege zu Nemsdorf, wie so jeder zweite Mast so abgebrochen ist. Weil da ist wahlweise Telefon oder Strom weg oder beides. Obwohl Telefon hat ja auch nicht jeder gehabt zu DDR-Zeiten.
Ne? Ich meine, das waren dann mal, also das war schon scheiße, wenn das mitten im Winter bei Schnee und Eis und Minusgraden passiert ist. Das muss man sagen. Da, wenn du dann halt mal 1-2 Tage mit Ölradiatoren da irgendwie klarkommen musstest und in und Decken eingehüllt. Aber das hat ja dann alles noch so ein bisschen Abenteueraspekt.
Ja, das stimmt. Also ich kann mich auch dran erinnern, da hat man halt dann mal im Kerzenschein gesessen und hat Batterieradio gehört oder sich Geschichten erzählt oder Karten gespielt. Ne?
Genau.
Das ist, weiß ich, das klingt jetzt so romantisch, aber das hat schon echt gerade heutzutage was Endzeitmäßiges. Was passiert denn in dieser Republik, wenn die Leute keinen Zugriff auf Netflix mehr haben?
Kinder, es entstehen Kinder 9 Monate später.
Ja, wahrscheinlich.
Gab es da nicht auch irgendwie so Statistiken dazu, was bei Stromausfall, dass die Geburtenrate dann im Anschluss...
Ja, es gab Untersuchungen, da war doch mal in den USA so ein großer Blackout irgendwie und dann hat es dann wirklich geschnackelt dann auf den Geburtenstationen.
Vielleicht würde da, guck mal, vielleicht ist das, was die Fertilitätsrate hier wieder nach oben treibt.
Stimmt.
Regelmäßiger Stromausfall.
Es ist gar nicht die soziale Sicherheit, das soziale Netz, es ist das Energienetz, was unsere Geburtenrate und unser Rentensystem kaputt macht.
Siehst du, Mike, wir haben schon wieder eine geniale Erkenntnis in diesem Podcast gewonnen und mit den Menschen geteilt. Ich finde, wir sind unserem Bildungsauftrag heute wieder nachgekommen.
Ja, und absolut.
Deswegen sage ich, selbst wenn wir es nicht nochmal schaffen sollten, vor Ende des Jahres einen Podcast aufzuzeichnen, was ich sehr bedauern würde, wäre das ein schöner Abschluss für heute und für dieses Jahr.
Absolut, aber ich setze zumindest von meiner Seite alles dran, dass wir es nochmal schaffen, weil ich habe wirklich einen interessanten Kundenservice vorbereitet, den ich heute leider wieder nicht abschießen konnte, weil meine Schuld heute, ich einen Termin habe, ich muss Handwerkern Schlüssel übergeben. Nehmt Schlüsselübergaben bei Handwerkern ernst, das sind nicht die Zeiten, in denen man Handwerkern schlechte Laune macht, das sage ich euch, Leute. KI kann für euch alles erledigen, aber nicht das Handwerker. Mhm. Deshalb beim nächsten Stromausfall zeugt kleine Handwerker. Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Das war auch ein guter Satz für den Einstieg.